Hallo, meine Freunde, wir sind zurück. Wir haben alle Silvester gefeiert und Weihnachten. Und Carrie ist leider heute nicht dabei, das werdet ihr aber später hören. Aber wir haben einen guten Ersatz. Der Ersatz ist Werksfahrer, war schon mal im Podcast dabei und hat offen darüber gesprochen, wie sich so das Jahr verändert, wenn man Werksfahrer wird. Sowie haben zwei Freunde Fragen gestellt. Paar unangenehme Fragen, aber auch paar sehr nette Fragen. Also hört rein und habt viel Spaß.
Radio Check, 1, 2, 3. Marc, kannst du mich hören?
Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortitz.
Ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Leider bin ich nicht mit Carrie hier, sondern habe einen ehrenwerten Ersatz, den Audi-Werksfahrer Dennis Marshall, denn Carrie ist noch im Urlaub. Dennis, hörst du mich?
Ich höre dich, ja. Hi Marc.
Grüße dich. Carrie ist noch im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Vielleicht weiß Dennis es.
Fuerteventura. Ich sehe jedes Jahr zu Weihnachten und Neujahr.
Okay. Carrie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich mache sie jetzt mal ganz kurz an. Ihr werdet die natürlich auch hören. Ich habe sie mir noch nicht angehört. Ich hoffe, sie redet da keinen Blödsinn. Ich mache sie mal an.
Hi Leute. Ich bin leider dieses Mal nicht am Start, weil ich nach wie vor auf Fuerteventura bin, da ich im letzten Jahr eigentlich kaum Urlaub hatte oder beziehungsweise nie frei hatte, sind wir immer noch hier und genießen die Auszeit, weil im Januar geht es direkt wieder weiter. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß beim Hören, weil der Marc hat einen ganz guten Ersatz gefunden. Ich denke, mit Dennis Marshall seid ihr alle zufrieden. Und Dennis, an dich. Ich hoffe, du machst es gut. Viel Spaß euch.
Einen ganz guten Ersatz,
da weißt du auch, wo du stehst.
Naja, also ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich mir schon gewünscht. Aber ja, vielleicht ist das ja bei den Zuhörern der Fall.
Vermisst du eigentlich schon Carrie?
Ich war zwei Jahre Teamkollege mit Carrie. Wir haben echt viel miteinander erlebt, war echt eine schöne Zeit. Und sie hat mich auch ein bisschen auf dem Weg zum Profi-Rennfahrer, zum Werksfahrer bei Audi begleitet. Und von daher, ja. Ich würde nicht Nein sagen, wenn wir uns mal wieder in Zukunft ein Auto teilen würden.
Okay, 2022?
Also was ich so mitbekomme, ich denke nicht. Okay. Wobei, sag niemals nie. Aber vielleicht klingelt ja mal das ein oder andere Mal, oder vielleicht klingelt ja das Telefon von mir. Warten und Carrie ist dran. Abwarten, ja.
Ja, Weihnachten stand vor der Tür, Neujahr. Wie hast du so Weihnachten und Neujahr verbracht?
Eigentlich recht unspektakulär. Also das ist... Ich würde eigentlich gerne was Spannendes erzählen, Marc, aber ich meine, wenn ich jetzt allen Leuten erzähle, ja, bei der Familie, alles war schön, Silvester war auch nett, auch schön, wir waren Skifahren, das ist nicht so spannend. Deswegen, ich würde mir eigentlich gerne eine spannende Geschichte überlegen.
Okay, aber du kannst was Spannendes sagen, weil du hast letztes Jahr zwei Poles rausgeholt und zwei, du hast zwei Skier bekommen.
Das war 2020.
Vorletztes Jahr, sorry. Und du hast, glaube ich, die Pirelli-Skis ausgepackt.
Stimmt, ja, okay, das ist ja eigentlich recht witzig. Also für die Leute, die mich oder Carrie ein bisschen verfolgt haben, 2020 wurden als Pole Position Award gab es Skier, und zwar Pirelli-Ski. Die habe ich auch recht stolz das ein oder andere Mal auf meinem Instagram-Kanal gepostet. Und nein, aber recht witzig, dass ein Reifenhersteller irgendwie Skier macht. Auf jeden Fall... Ja, jetzt ein Jahr später, am 31. war es soweit, da wurden sozusagen die Skier entjungfert und ich durfte das allererste Mal mit meinen gefühlt, weiß nicht, 1,50 Meter Beinen oder so, wackeligen Knien auf die Skipiste gehen mit Pirelli-Skiern. Aber ich muss sagen, die sind nicht schlecht, also sind recht gute Skier, hat Spaß gemacht. Ich habe mich, glaube ich, nur 15 Mal hingelegt, also eigentlich gar nicht so schlecht für meine Verhältnisse, muss ich sagen. Und
Ja, du warst ja mit einem anderen Rennfahrer Skifahren, das darf man ja, denke ich, mal sagen.
Ja, genau. Ich war mit Max Hofer, einem Teamkollegen von mir aus 2021 und meiner Freundin und ein paar anderen Freunden unterwegs. Von daher, das war eine recht lustige Truppe, ja.
Kann man sich das so vorstellen, wenn so zwei Rennfahrer auf die Skipiste gehen, vor allem dann noch mit Pirellis unter den Füßen, dass man sich dann so ein bisschen bettelt oder?
Ganz schwierige Situation, weil, wie manche wissen, Max ist Österreicher. Österreicher, weiß nicht, werden geboren und dann gefühlt, bevor da irgendwas gemacht wird, werden die auf die Skier gestellt. Bedeutet, ja, der fährt halt wie so ein Gott gefühlt Ski. Und dann bin da ich, der einmal im Jahr Ski fährt oder einmal alle 2 Jahre. Aber ja, ich meine, als Rennfahrer ist man doch irgendwie ehrgeizig und möchte dann irgendwie gefühlt mit anderen Leuten mithalten, auch wenn es nicht geht. Und so ging es mir. Das heißt, Max Bretter da die Piste runter, ich eben auch. Ja, der eine ein bisschen sicherer, ich eben eher unsicher. Und da kam es zum einen oder anderen Sturz. Und ja, also du hast schon recht, ein bisschen ist es wirklich so, dass man sich versucht zu betteln, aber da ging es mehr darum, dass ich mithalten kann.
Hört sich schon nice an. Ja, seit dem letzten Podcast bist du Audiowerksfahrer geworden.
Richtig.
Das ist ja echt, sag ich mal, glaube ich, so dein Kindertraum gewesen.
Ja.
Erzähl mal ganz kurz, wie ist es? Was hat sich alles verändert?
Genau, also wie du gesagt hast, ich habe ja schon eine Folge mitgemacht im Podcast, einer der ersten, soweit ich weiß, glaube ich, die zweite oder dritte Folge. Ja, und Anfang 2021 wurde eben verkündet, dass ich Audi Sportfahrer bin. Also im Prinzip professioneller Rennfahrer und kann mich sozusagen wirklich als Berufsrennfahrer bezeichnen. Und wie du gesagt hast, das ist halt wirklich so ein Kindheitstraum und alle Leute, die mich fragen, ja, wie ist das so und so, und ich sage immer nur, ich bin so unglaublich dankbar für ja, diese Möglichkeit. Hört sich nach einem relativ Standardsatz an, aber das ist, wenn man sich vorstellt, weißt du, man geht in die Schule oder ja, man geht in die Schule und Leute fragen dich, was möchtest du werden? Der eine sagt Polizist, der andere sagt, keine Ahnung, Fußballer, der andere sagt Pilot, Astronaut, was weiß ich. Und ich habe ihm gesagt Rennfahrer, weil das wirklich in den Genen von meiner Familie ein bisschen liegt. Wir haben alle eine große Leidenschaft für den Sport und ich eben auch. Und gefühlt war es schon so, ja, sah es recht unwahrscheinlich aus, dass es klappt, weil ich meine, ich bin jetzt auch mittlerweile schon, oder war damals 24 und habe mich auch schon ein bisschen damit abgefunden, unwahrscheinlich, dass es klappt. Und 2021 war dann doch eben der Wendepunkt und habe den Anruf von Audi bekommen, hey Dennis, hast du nicht Lust, bei uns im Audi Sportfahrerpool dabei zu sein und im professioneller Rennfahrer zu sein? Und das war für mich echt, echt unglaublich, ja.
Läuft das dann so ab, dass du sozusagen dann zu Hause bist, deine Sachen machst und auf einmal klingelt das Telefon und auf einmal ist der Audi-Chef dran und dir das sozusagen so überbringt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist wirklich so. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gemacht habe. Entweder habe ich Serie geschaut auf Netflix oder ich habe ein bisschen Call of Duty am Computer gespielt, bin mir gerade nicht ganz sicher. aber auf jeden Fall hat da Audi angerufen und hat mir von der Idee erzählt und ich konnte halt gar nicht glauben. Ne? Also ich im Prinzip erstmal meine Mutter angerufen und gesagt, hey Mama, ich glaube, da gibt es eine Chance und mein Dad und ja, sind wir natürlich alle aus den Socken gefallen.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, ist ja was sehr, sehr Besonderes. Ja, als Audi-Werksfahrer, wie läuft denn, also läuft so ein Rennwochenende dann schon ganz anders ab? Hast du seitdem ein bisschen mehr Druck? Oder ich weiß, dass du, glaube ich, auch nach jedem Rennwochenende einen kleinen Bericht schreiben musst.
Ja, also es ist nicht so viel anders. Was natürlich anders ist, dass viel mehr Rennen im Kalender stehen. Also die Jahre zuvor bin ich 7 bis 10 Rennen gefahren jedes Jahr. Ein paar Testtage hier und da. Und jetzt letztes Jahr waren es eben 20 Rennen und viel mehr Testtage. Ich glaube an die 24 Tage oder 25 Tage. Und das waren jetzt alles nur was mit Audi zu tun hat. Nebenher habe ich noch die ein oder anderen Coachings gemacht. Bedeutet, ich habe echt viele Tage auf der Rennstrecke verbracht. Ja, was anders ist, also auf der Rennstrecke selbst gar nicht mal so viel, weil ich habe mich ja schon vorher zu einem Zeitpunkt versucht, irgendwie wie so ein Werksfahrer zu verhalten. Ich habe versucht, natürlich meine Leistung auf der Strecke zu bringen, aber eben auch abseits der Rennstrecke habe ich versucht, das Team weiterzubringen, versucht, das Setup, in der Setup-Arbeit mitzuhelfen. Da war natürlich, wir hatten damals Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde, die auch im Audi-Sportfahrerkader sind, waren auch im Team, die haben natürlich da die meiste Arbeit gemacht, ja, und auch einen großen Anteil gehabt. Und damit konnte ich da mich ein bisschen zurücklehnen, habe trotzdem versucht, aber proaktiv da mitzuwirken. Ja. Und von daher, das ist ja weiterhin meine Aufgabe. Ich versuche bei den Teams, wo ich fahre, das Team, das Auto zu verbessern und auf der Strecke meine Leistung zu bringen.
Ja, man muss ja sagen, Rotronic, ne, da bist du seit 2019, glaube ich.
Genau, 2019 war mein erstes Jahr bei Rotronic, ja.
Und seitdem bist du ja jedes Jahr dort gefahren. Und Patrick ist auch dort Audi-Werksfahrer geworden. Du bist Audi-Werksfahrer geworden.
Genau.
Keine schlechte Adresse wohl.
Die Werksfahrer-Macher.
Die Academy, ja, die Schule. Ja,
die Academy. Nee, also echt cool. Eben auch, ich bin da den Verantwortlichen von Rotronic auch eine Menge schuldig und unglaublich dankbar. Ja, kenne das Team jetzt auch schon seit 2019 und ich meine, die haben Patrick ein super Paket hingestellt 2019, als er ADAC GT Masters gewonnen hat, wurde im darauffolgenden Jahr Werksfahrer. Ich konnte eine ziemlich gute Leistung auf der Strecke bringen. 2020 wurde daraufhin Werksfahrer. Also es ja, die ganze Truppe rund um Fabian Plenz, echt super Team, ja, wo ich mich auch sehr wohl fühle.
Ein anderer Werksfahrer ist Christopher Mies. Mhm. Christopher Mies wurde bei uns im Podcast vor 4 Wochen, glaube ich, genannt, bei Maximilian Götz. Denn wir haben Maxi Götz gefragt, was sein Lieblingsduo wäre für ein 24-Stunden-Rennen. Und dann hat er wirklich auch andere Werksfahrer gesagt, nicht nur Mercedes-Fahrer. Und das ist Christopher Mies gefallen.
Hat er gesagt, warum?
Weil er cool drauf ist, weil er witzig ist und sie privat halt sehr, sehr viel Spaß haben.
Ja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja. Ja, du schmunzelst jetzt. Also die Leute sehen dich nicht, aber ich sehe dich. Man sieht gut deine Zähne. Erzähl was von Christopher Mies. Gibt's da so ein, zwei Storys?
Ja, ist halt ein witziger Hund. Wie gesagt, die ganzen Motorsport-Freaks, die kennen den Miese, wie man ihn nennt. Ja. Hat dieses Jahr auch ADAC GT Masters gewonnen mit dem Ricardo Feller zusammen. Also auch echt ein großer sehr Erfolg. Stark. Und wir haben in der GT World Challenge eine andere Meisterschaft bei einem Attempto Racing Team. War er Teamkollege von mir. Zwar nicht auf einem Auto. Doch, in Spa. Bei der 24 Stunden von Spa war er mein Teamkollege auf dem Auto. Heißt, wir haben einfach relativ viel Zeit miteinander verbracht. Also ich glaube, ganze 8 Wochenenden waren wir in einem Team unterwegs. Und von daher, ja, macht man schon mal den einen oder anderen Spaß. Und das ist, ja, Misi ist auf jeden Fall ein eigener Charakter. Darf man ab und zu nicht zu ernst nehmen, wenn er den einen oder anderen Spruch gegen dich bringt. Aber meint er auch nicht ernst, sondern alles in Spaß. Und von daher, also, witziger Typ.
Ja, und wen würdest du denn so, sag ich mal, beim 24-Stunden-Rennen, 4 Personen auf einem Auto, wen würdest du da so nehmen? Darfst natürlich auch wirklich zum Beispiel Mr. Markenpucker, dein Vater oder wie auch immer nennen.
Nee, der kann sich das schön von zu Hause angucken. Ah, okay. Boah, das ist eine Frage, die ist mich jetzt ein bisschen überfordert mit. Aber ja, weißt du, dann nehme ich jetzt mal als Nummer 1 den Patrick Niederhauser.
Okay. Vergangenheit mit aus, ne?
Also genau, beim allerersten GT3-Jahr, also als ich angefangen habe mit dem GT3-Sport bei Aus Motorsport damals 2017, war Patrick mein Teamkollege auf dem Auto, konnte mir damals schon viel beibringen und ich war damals schon beeindruckt, wie schnell er ist und für mich einer der wirklich korrektesten Typen abseits der Rennstrecke, super lieb, ja, super nett, sehr loyal, kann ich nur einen Hut vorziehen, was Patrick ja für eine Person ist. Okay. Patrick, haben wir mal eine Person.
Nummer 1.
So, dann komm, nimm mal für den Spaß, nimm mal auch einen Miesi mit, okay?
Also, das so,
wir brauchen, wir brauchen, wir bra- also wir brauchen einen Performance-Fahrer, okay? Also ich möchte es hier niemand auf die Schuhe treten. So, aber ich teile es mal an. Patrick ist ein Performance-Fahrer. Miesi ist zuständig für den Spaß.
Okay.
Was brauchen wir noch? Eine Person.
Ja. So ein Holiday-Typ, also der gut aussieht.
Ein gut aussehenden.
Ja, ein gut aussehenden.
Ja, toll.
Willst du den Job übernehmen?
Nee, da bin ich raus aus der Nummer.
Boah, Marc. Dann Performance-Fahrer, komm. Der dich beeindruckt hat. Der kann auch älter sein. Würdest du gerne so einen Verstappen bei dir haben auf dem Auto?
Genau, weißt du was? Wir engagieren einfach Max Verstappen. Auch wenn ich Team Lewis Hamilton bin, in dem Duell Verstappen-Hamilton, okay, war ich für Hamilton. Komm, nimm mal Verstappen, der ist jung. Mhm. Dem bieten wir an, kostenlos bei uns mitzufahren. Das wäre ihm mit Sicherheit eine Ehre. Da wird er sofort mitmachen. Also, Marshall, okay, Niederhauser, Mies und Verstappen.
Man muss dazu sagen, bei Verstappen, Dennis und ich haben, was war das für ein Rennen?
Ja, Saudi-Arabien
zusammen geguckt. Genau. Qualifying. Und ich bin halt Verstappen-Fan. Dennis ist wahrscheinlich Hamilton-Fan dann. Und bei der Qualifying-Runde von Verstappen, erstmal war Hamilton Erster, habt ihr euch alle sehr gefreut. Dann kam Verstappen, hat natürlich eine Mega-Runde hingehauen, bis zur letzten Kurve. Ja, danach wurde ich ziemlich ausgebuht und ausgelacht.
Im Prinzip alles ein bisschen Sticheleien und Spaß, aber wenn es um sowas geht, kann ich schon mal ja, sehr, wie soll ich sagen?
Wir hatten Spaß.
Ja, genau, wir hatten Spaß. Ich habe Marc schon sehr geärgert, dadurch, dass er Verstappen-Fan ist, und hab ihm halt schon vorhin gesagt, so, Marc, das wird nix, du. Das, ja. Hab dem da schon irgendwie Druck aufzubauen für die ganzen Verstappen-Fans. Marc meinte immer so, was am Ende knallt die Peitsche, hast du mal gesagt oder so, ne?
Ja, ich habe gesagt, warte mal ab.
Genau. Auf jeden Fall Hamilton, glaube ich, Q1 und Q2 knapp vorne gewesen.
Ja, und
dann weiß nicht mehr, wie es war. Q3-Runde von Hamilton war auch richtig gut und dann kam Verstappen am Ende. Und als ich die minus 3,5 Zehntel auf seinem Lenkrad gesehen habe, war ich schon, ach komm, mach einen Haken dran, lass dir von Marc gleich anhören, dass du die größte Pfeife bist, dass du mal lieber Team Verstappen sein sollst. Und dann, ja, hat er das Ding mal schön versenkt in der letzten Kurve und dann bin ich natürlich aufgesprungen und komplett eskaliert. Ja, und hab halt Marc von vorne bis hinten ausgelacht und was weiß ich. Alles natürlich freundschaftlich und aus Spaß. Ja.
Aber war schon eine krasse Sache. Ja, Verstappen, Hamilton, was sagst du zum Finale? Bist du zufrieden oder sagst du, boah, schon krass, was da passiert ist? Und was echt witzig ist, was ich an Weihnachten noch erzählt habe zu meiner Family, Dennis ist gegen einen Mercedes Formel-1-Fahrer mal früher gefahren beim Kart und war sogar auf Platz 1, ne? Und er war auf Platz 2.
Ja, genau. Also, ich meine, das hat nicht für die, wie sagt man, das hat nicht für. Aber es war ein Rennen, sagen wir so. Es war ein Rennen, wo ich gegen George Russell gefahren bin. Er ist meistens in europäischen Rennserien gefahren und hat sich halt dann auch mal zur Elite nach Deutschland getraut, wo Dennis Marshall und Co. gefahren sind. Ich meine, das sind die besten Fahrer der Welt, das wissen wir alle.
Okay.
Nein. Ja, aber es ist alles erst ein paar Rennen in Deutschland mitgefahren und bei dem einen Rennen, das hatte ich ein gutes Wochenende. Konnte da einen Doppelsieg feiern. In Wackersdorf war das auf der Kartstrecke bei der DKM. Und George Russell wurde eben, glaube ich, Zweiter und Dritter. Und ja, somit könnte ich jetzt sagen, ich habe den Mercedes-Sieg verdient.
Ja? Ja, ist das krass so für dich zu sehen, so George Russell, gegen wen bist du sonst noch so gefahren im Kart?
Max Verstappen bin ich auch mal ein Rennen gefahren.
Ach krass, okay.
Verstappen, boah, da waren ein paar Jungs dabei.
Stroll?
Stroll bin ich gefahren, genau. Bei wem gibt es da noch so
einen Jungen?
Mazepin war ein bisschen zu jung, der war immer ein bisschen jünger. Albon war, nee, Albon nicht, der war wiederum ein bisschen älter.
Aber hat man denn schon früher gesehen, dass Verstappen übertrieben schnell ist?
Ja, also ich fand, es gab so ein paar Jungs, Norris war auch im Fahrerlager unterwegs, der war auch ein bisschen jünger. Genau, es gab so ein paar Jungs, da hast du direkt gesehen, die können den Weg machen. Für mich am beeindruckendsten war Verstappen, weil das zeigt er heute. Egal was er macht, das finde ich so beeindruckend an ihm. Er ist der Beste. Fährt, okay, sagen wir es mal, bei Red Bull, vom Lions, bügelt einen Sergio Perez, der wirklich hoch gehandelt wird, komplett, ja. Also erstmal Respekt, ist krasse Leistung. Und an sich auch alle Vorgänger oder Vorgängerkategorien, die er gefahren ist, bis auf die Formel 3, aber ich meine, weiß es nicht, ob da das Auto vielleicht auch eine Rolle gespielt hat oder wie auch immer, hat er dominiert, seine Teamkollegen dominiert, im Kartsport schon damals unglaublich, ja, erfolgreich gewesen, hat Kategorien gewechselt, war direkt schnell. Und auch schon damals hat er so ein bisschen so einen aggressiven Fahrstil gehabt, vor allem im Zweikampf und auch wirklich, ich würde sagen, ein bisschen dreckig. Ja. Wenn man so, wie man es auch heute teilweise sieht, ne? Ja. Ich würde nicht sagen illegal, das auf keinen Fall, aber er bewegt sich immer ein bisschen am Rande der Legalität und nutzt das Regelwerk einfach perfekt. Und das macht ihn.
Er sucht die Grenze einfach und
findet sie. Genau. Und das macht ihn halt einfach unglaublich, ja, mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Talent unglaublich, ja, erfolgreich.
Wir haben uns an Silvester mit Robert Heger getroffen, den kennst du ja auch, mit dem bist du ja auch befreundet.
Ja.
Und dann haben wir auch eben über das Finale geredet und er sagt halt auch eben, der Verstappen ist halt in allen Sachen, was er tut, einfach der Beste. Ob der jetzt Formel 1 fährt, ist einer der Besten. Ob der sich in den Simulator setzt und nochmal ein 24-Stunden-Rennen fährt, ist einer der Besten.
Genau.
Und er hat den Vergleich genommen, dass er sich wohl mal in einen Porsche GT3 reingesetzt hat, ich glaube Clubsport. Und halt eben auch gegen einen Rennfahrer gefahren ist, der wohl öfters im Auto sitzt und war wohl 4/10 schneller.
Ja, das also kann sein. Kann ich mir mit Sicherheit vorstellen. Wenn Verstappen im GT3 fährt, fährt er da auch um Siege mit, ganz sicher.
Ja.
Aber das mit dem Simulator, ich meine, das ist nichts, kein Geheimnis. Das finde ich eben auch beeindruckend. Ich fahre ja auch ab und zu Simulator Und dann bügelt mich der ein oder andere Sim-Racing-Crack und Freak, sag ich jetzt mal so, die wirklich extrem gut und extrem viel Zeit dort reinhängen. Und im Endeffekt, ich probiere es, so gut zu sein wie die. Und im Endeffekt, wenn es nicht funktioniert, sage ich mir, ach, weißt du was, ich fahre immer noch jetzt hier keinen Simulator, solange ich im echten Rennauto schnell bin, reicht mir das. Ja?
Ja.
Nur der, also Verstappen in dem Fall, abgesehen davon, dass er im echten im Formel-1-Auto richtig schnell ist, fährt Simulator, verbringt nicht so viel Zeit dort wie, sag ich mal, manche Freaks oder, also Freaks ist vielleicht, hört sich negativ an, wie manche professionellen Profis, sag ich jetzt mal, ja,
ja.
Und bügelt die eben auch oder fährt auf deren Niveau oder um deren Niveau und das ist halt unglaublich beeindruckend. Deswegen ist für mich Verstappen echt, weiß nicht, was für ein Gefühl der in seinem Hintern hat, dass er da, egal welches Vehikel, ob es virtuell echt, ob es ein Formel-1-Auto oder ein Porsche, was weiß ich, ist, so schnell bewegen kann.
Ja, und ich glaube auch, dass er, das wird ja auch so gesagt, von seinem Vater ziemlich gestriezt wurde früher und sehr, sehr gepusht wurde.
Ja.
Und dadurch natürlich diese aggressive Fahrweise vielleicht ein bisschen hat.
Ja, mit Sicherheit, ne? Aber ich sag mal so, es hatten viele, also ich glaube schon, dass das sein Vater ein bisschen strenger war. Ich meine, die Geschichten kennt man auch, dass als glaube Verstappen mal nicht so einen guten Tag hatte, hat der Vater ihn an der Tankstelle ausgesetzt. Man hat die mal dort kurz stehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie das manche Eltern finden, aber ja, im Endeffekt ist, viele Kinder haben die Möglichkeit bekommen oder haben gutes Material zur Verfügung bekommen. Ich gehe davon aus, dass ein Stroll nicht weniger Möglichkeiten hatte als ein Verstappen. Und ja, Verstappen ist halt trotzdem ein unglaublicher Fahrer. Also.
Ja, apropos Material, da können wir ganz kurz noch drauf eingehen. Was ich selber auch nicht wusste, ist natürlich beim Kart, dass es da so krasse Unterschiede gibt zwischen den Fahrern, dass die einen wirklich bei jedem Rennen neues Material bekommen, neue Bremsen, neue Reifen, keine Ahnung was bekommen. Und dann, sage ich mal, die normalen, ja, das Gebrauchte kaufen und sich das einbauen, weil es einfach viel zu teuer sonst ist.
Ja, also da gibt es auch eine witzige Geschichte zu. Ich bin bei dem gleichen Kart-Hersteller gefahren wie Lance Stroll damals. Und Stroll war eben damals so ein Kandidat, der hat für jedes Kartrennen ein neues Chassis bekommen, ein neues Kart bekommen. Und ich habe im Prinzip das gebrauchte Kart bekommen. Das war kein gebrauchtes Kart, weil das Kart ist nur ein Rennen gefahren worden. Aber im Prinzip habe ich immer die gebrauchten, die ein Rennen alten Karts von Stroll bekommen, die eben somit bezahlbar waren. Ja. Also.
Vermisst du die Kartzeit? Also würdest du gerne nochmal in so ein Kart reingehen?
Ja, also für mich Kartsport ist, ja, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist für mich das wirklich, wenn man das verfolgt, glaube ich, eines der besten Racings, weil man einfach nicht diesen wie sagt man, Dirty Air Effekt hat, wie im Auto. Selbst im GT3-Sport ist das ja schon ziemlich stark. Und ja, unglaublich harter Sport, auch recht physisch. Wer sich mal so ein Kart gesetzt hat, weiß, wie anstrengend sowas sein kann. Ja, also ich würde gerne mal wieder Kart fahren. Ob es gut oder schnell wird, ich bezweifle es. Aber ja, vom Spaßfaktor her würde ich es gerne machen.
Wenn wir weiterkommen zum letzten Kapitel, letzte Frage von mir zum Kart. Die lustigste Geschichte im Kartrennen. Hast du da eine? Also wo mein Unfall passiert ist, was am Ende natürlich gut gegangen ist.
Jetzt habe ich vorhin über Verstappen geschimpft, dass er so ein dreckiger Fahrer ist. Dabei habe ich auch mal was gemacht.
Ja, passt.
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll.
Ja, klar.
Ach ja, im Endeffekt ist es nicht so wild.
Ist verjährt.
Ist
verjährt.
Nee, so wild ist es eh nicht. Also, es war damals in Frankreich bei der Europameisterschaft in Varennes, weiß ich noch. Und genau, im Kartsport gibt es viele so ein bisschen Regeln, die, weiß nicht, die stehen nirgends, aber das macht man einfach nicht.
Okay.
Und zum Beispiel, unter anderem ist es natürlich, da war ein freies Training und ich war schneller als der Fahrer vor mir und auf einmal fängt der Fahrer vor mir an zu blocken. Oder ich überhole ihn und überholt mich, ich meine, danach ist es ein freies Training, natürlich verteidige ich nicht in die nächste Kurve hinein und er überholt mich zurück. Und ich habe halt schon den Kopf geschüttelt, so, das kann es nicht sein. Überhole ihn wieder, überholt er mich direkt wieder zurück. Ich meine, auch ein bisschen doof von mir, dass ich ihn so überhole, dass er mich kontert, aber gut. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, weißt du was, dem Jungen, ich glaube, der war Spanier.
Okay.
Spanier. Naja, vielleicht war es ja du, ne? der hieß Martinez oder Martinez oder so.
Martinez?
Ja, ich kann das jetzt nicht so schön Spanisch aussprechen. Also wahrscheinlich einer von vielen.
Einer von meiner Familie.
Genau. Also ich fahre an der Tribüne vorbei, an der Haupttribüne, wo die ganzen Mechaniker stehen und zeige mit dem Finger, ich fahre vorbei, der Typ fährt vor mir und zeige mit dem Finger auf ihn. Ganz deutlich so. Damit alle sehen, hä, was will der Junge? Irgendwie zeigt der auf ihn, was irgendwas mit ihm ist. Und in der nächsten Kurve schieße ich ihn da voll ab. Also es ist eine Spitzkehre gewesen. Ich bremse eben 10 Meter, 15 Meter später als er und fahre einmal so hinten drauf, dass er sich wegdreht. Und dann ist nichts passiert. Hat sich einfach nur weggedreht. Es muss sein Kart neu starten. Aber ja, ich hoffe, seitdem hat er nie wieder Leute zurückgeholt.
Du Frechdachs.
Ja.
Also und es gibt so eine Geschichte, wie du irgendwie einem auf dem Rücken drauf gefahren bist oder der ist dir auf dem Rücken drauf gefahren?
Ja, das im Prinzip. Ah, das war. Da war sogar ein aktueller Formel-2-Fahrer, Jehan Daruvala,
Der Inder.
Genau. Der Inder, ja. Das war ein ganz normaler Unfall im Kart. Und hat sich ein bisschen was zusammengestaut und dann ist, ich weiß nicht, ob ich über ihn drüber gefahren bin oder er über mich. Auf jeden Fall sind wir dann aufeinander gelegen mit unseren Karts und hab dem Jehan mal tief in die Augen geschaut.
Ja, nice. Ja, dann kommen wir jetzt zu zwei Sachen. Gute Freunde von dir, würde ich sagen. Tim Zimmermann.
Oh.
Und Kim Louis Schramm.
Das heißt schon nichts Gutes.
Kimi. Dein ehemaliger Teamkollege,
ja,
konnten ein paar Fragen stellen. Die Fragen an die Zuhörer sind natürlich etwas witzig gestellt. Also nehmt nicht alles ganz persönlich und nicht ganz ernst, denn die Jungs haben auch ein bisschen Humor und lachen gerne.
Tun wir es.
Genau, tut ihr. Timmy fährt nächstes Jahr für Land. Land ist Meister geworden, also hat von Lambo auf Audi gewechselt. Kurz drei Wörter dazu.
Finde ich cool. Ist eigentlich mal bei der richtigen Marke gelandet. Okay. Hat er viele Jahre gebraucht. Viel Porsche gefahren, viel Lambo gefahren. Aber im Endeffekt hat das eingesehen, was das einzig Wahre ist.
Aber
was ich noch, also jetzt ernst gemeint, dadurch, dass er jetzt bei Land Motorsport fährt, ich meine, die sind letztes Jahr Champions geworden im GT Masters, hat er mit Sicherheit nichts Falsches gemacht.
Auf jeden Fall. Und ist schon eine Konkurrenz zu dir dann, wenn du GT Masters fahren solltest.
Genau, das wäre der Fall, ja.
Ja, seine erste Frage ist, wieso spielst du bis nachts um 3 Call of Duty, wenn du freie Zeit hast?
Wer hat das gefragt?
Tim Zimmermann.
Tja, während er sich halt seinen Schönheitsschlaf holt, muss ich halt nochmal ein bisschen Call of Duty spielen.
Also du zockst ganz gerne mal ein bisschen, wenn du
hast. Für die, in meiner freien Zeit, spiele ich schon gerne mal ab und zu Call of Duty. Ich meine, das ist aktuell so ein Spiel, was recht gehypt ist in unserer Szene. Viele Rennfahrer spielen das.
Erzähl mal, wer?
Ich könnte jetzt, glaube ich, mindestens 20 Rennfahrer aufzählen.
Ach krass, okay.
Also am häufigsten, sag ich mal, sind so die Jungs Mies, Christopher Mies, Patrick Niederhauser, Maximilian Bug, was für Rennfahrer noch? Max Hofer, Janis Fittje, also ein paar Jungs aus der GT Masters Szene. Ach krass, okay. Dries Fantor, also
einige.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist auch recht witzig, weil viele Leute, mit denen ich jetzt kaum was zu tun hatte, hat man dadurch auch ein bisschen kennengelernt. Also,
Und
also recht witzig.
Für die Zuhörer, ich sage euch jetzt nicht, wer ist, aber bei den Namen gibt es auch Spitznamen. Und da gibt es zwei, die ich auch kenne, die Pinguin und Panda. Also wie man auf Pinguin und Panda kommt, das verstehe ich immer noch nicht, aber wenn ihr Spaß habt, ist alles gut.
Also ich darf nicht sagen, wer ist.
Ja, wenn du es sagen möchtest, kannst du es gerne sagen.
Das ist doch gar kein Problem. Ne? Und ja, auch wie man draufgekommen ist.
Ja,
weil eben, wenn man in Call of Duty, also das Spiel heißt Warzone, im Endeffekt, wenn man gewinnt, die Runde gewinnt, man bildet Teams, meistens Viererteams zum Beispiel. Und wenn man gewinnt, dann werden immer die Namen eingeblendet, wer gerade gewonnen hat.
Okay.
Und wir wollten halt mal, stell dir mal, und dann schauen noch die meisten zu. Und es wäre halt witzig, haben wir uns vorgestellt, wenn wir gewinnen, dass eben ganz viele Tiere auftauchen. Der Panda, der Pinguin, der Pelikan, der, was weiß ich, der Tiger, die Katze.
Okay.
Und somit haben wir uns allen Tieren angegeben, mit denen wir uns am besten irgendwie identifizieren können. Bei mir war es der Panda und bei Patrick Niederhauser war es der Pinguin.
Wie kommt man auf Pinguin und Panda bei euch?
Keine Ahnung. Wir sind in uns gegangen und haben uns unseren Gefühlen freien Lauf gelassen. Dann sind wir da gelandet.
Das ist doch schön.
Und so haben wir uns wie Tiere genannt.
Also zockst du nur Call of Duty oder du fährst relativ viel Rennsimulator, genau, meintest du eben?
Ja, genau. Also im Prinzip jetzt darf man es auch nicht zu wörtlich nehmen. Ich meine, in der freien Zeit macht man das eben gerne natürlich. Hat natürlich auch andere Sachen zu tun, so ist es nicht. Aber eben Simulator fahren, wie du sagst, mache ich recht gerne. Ab und zu, sage ich jetzt mal, mich auf die eine oder andere Strecke vorbereiten, auf der ich jetzt noch nicht war oder wenn mal wieder was ansteht. Hm. Oder eben einfach auf Just for Fun. iRacing ist da die Plattform, die ich fahre. Und
ja. Ja, letztes Jahr, wo du Werksfahrer wurdest, bist du ja die erste Zeit mit dem GT3 auf die Nordschleife gegangen. Mhm. Wenn ich es richtig weiß, hast du dich wirklich sozusagen eingeschossen über iRacing.
Genau, weil eben bevor ich, oder das letzte Rennen, das ich auf der Nordschleife gefahren bin, ist schon eine Weile her. Also ich glaube, jetzt vor letztem Jahr waren es 2 oder 3 Jahre, als ich die letzte Runde auf der Nordschleife wirklich gefahren bin, und somit bin ich echt viel im Simulator gefahren, einfach um mich an die Strecke zu gewöhnen. Und ich muss sagen, die ist echt recht gut gemacht.
Ja, cool. Ja, die nächste Frage von Tim lautet, wieso riskierst du andauernd dein Leben, um einen fucking Berg hochzulaufen?
Auch noch eine Insider-Story, ja. Ja, Tim und ich, auch gut befreundet, schon sehr, sehr lange. Tim Zimmermann und ich. Und immer wenn ich, also ich besuche ihn gerne am Bodensee, er wohnt in Bregenz oder ja, Bregenz Region, und da gibt es eben viele Berge. Und was wir immer machen, wenn ich ihn besuche, wir gehen wandern. Nur jetzt nicht schön wandern wie, ja, im Prinzip.
Normale Menschen.
Normale Menschen, auch schön auf dem Wanderweg. Man sucht hier sich hier seine Route raus, 2 Stunden. Und oben gibt es dann noch ein schönes Nitze auf der Alm. Nee, Tim und ich suchen im Prinzip den erstmöglichen Weg, um den schnellstmöglichen Weg, um den Weg zu verlassen.
Also Fluglinie.
Genau, Fluglinie, wie auch immer, gefährlichste Linie. Also ist echt unglaublich. Ich meine, wir haben es jetzt knapp über ein Jahr nicht mehr gemacht, aber davor eben jedes jährlich. Und ja, wir sind Berge hochgeklettert mit, weiß nicht, so flachen Nike-Schuhen, also im Prinzip so Gym, die man im Fitnessstudio im Gym anhat, den Berge hochgeklettert, die fast wirklich steil 90 Grad hochgingen, sind durch Schnee, also irgendwie durch tiefsten Schnee gelaufen, und rechts von uns, 1-2 Meter rechts neben uns, ging es eine Klippe bergab. Und natürlich, ich meine, das ist gefährlich, das ist klar. Nee, wir mussten natürlich auch Videos machen und das dann schön posten. Also, ja, da war die ein oder andere verrückte Story dabei. Und noch eine Story, als wir auch wieder Fluglinie berghoch, ging auf einmal die Lawinen-Sirene an und ja, haben uns Sorgen gemacht, dass gleich die Lawine kommt.
Die Geschichte kann man sogar im Podcast hören.
Genau. Folge 2 mit mir.
Folge 2, richtig Witze, könnt ihr gerne reinhören, aber erst nach der Folge bitte. Jetzt kommt ein Insider, den verstehe ich noch nicht mal. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Ich weiß nicht, ob ich ihn hören möchte.
Wieso hast du so eine breite Hüfte?
Hä, den verstehe ich jetzt auch nicht.
Also, das hat er gefragt.
Wer hat das gefragt?
Tim Zimmermann.
Ich habe eine breite Hüfte.
Du hast eine breite Hüfte. Ich weiß nicht, ob da automatische Korrektur eingeschritten ist, aber das war so eine Frage.
Sagt man das nicht? Ah, doch, ich hab's im Kopf. Aber er doch genauso. Wir haben immer die Diskussion, gehabt, dass wir eben nicht, dass Rennfahrer vor allem, die viele, an der Hüfte ein bisschen breiter sind, weil eben, ist es die Hüfte? Boah, ich kenn mich mit sowas ganz schlecht aus. Am Becken? Becken, Hüfte?
Ja, mehr Becken,
sowas.
Ja, ist das
Weil eben, ich glaube, durch den Kartsport, durch diesen engen Plastiksitz und die viele Jahre, wo man Kart gefahren ist, gefühlt, ja, es ist eben ein paar Zentimeter, es fällt kaum auf. Irgendwie ein bisschen weitergegangen und das ist eben bei Tim und mir vielleicht minimal der Fall, aber ich meine, dir ist es noch nie aufgefallen. Ich
hätte jetzt auch nicht gesagt, dass du eine breite Hüfte hast. Ja, eben. Aber die Zuhörer können ja gerne mal, wenn die dich sehen.
Das ist Meckern auf hohem Niveau.
Mal nachmessen, wie breit deine Hüfte so ist.
Vor allem bei so einem Ästhetik-Burschen wie dem Tim.
Ja, stimmt.
Da kann das schon mal nagen am Selbstbewusstsein, die breite Hüfte.
Ja. Und jetzt kommt Selbstbewusstsein. Letzte Frage von Tim. Mhm. Gibt's dich auch in schön?
Oh. Da wäre ich jetzt gern schlagfertiger in solchen Momenten. Einfach so einen Spruch dagegen drücken, aber den habe ich jetzt gerade nicht auf Lager.
Schönheitsschlaf bekommt der Tim, du musst ja ein bisschen.
Stimmt, das habe ich am Anfang gesagt, ne?
Ja, genau. Ja, Teamkollege Kim Louis Schramm.
Okay.
Letztes Jahr, erstes Jahr, denke ich mal für euch, dass ihr euch richtig kennengelernt habt.
Ja.
Das sind jetzt 2 Anfangsfragen. Die finde ich schon ein bisschen witzig, weil man muss dazu sagen, Kimi, Dennis und ich sind letztes Jahr relativ viel zur Strecke hin und zur Strecke zurück. Mhm. Und haben halt ja oft im gleichen Hotel oder wo auch immer geschlafen. Erste Frage lautet, warum kommst du immer auf den letzten Drücker?
Ei.
Da muss man zu sagen, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer, schreibt man eine Uhrzeit rein, wir treffen uns dann und dann. Dennis kommt immer pünktlich zum Meeting und so. Also das muss man ganz klar sagen. Also nicht, dass er jetzt denkt, er ist unpünktlich. Aber er kommt halt wirklich auf die letzte Sekunde angerannt. Und dann kommt er zum Frühstück, nimmt sich irgendwas zu essen und dann sagt er, ab auf die Strecke.
Genau. Ich bin erstmal gar kein Morgenmensch. Ich hasse den Morgen. Ich bin immer, weiß nicht, die Schlummern-Taste auf meinem Display, die ist gefühlt schon eingedrückt. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, genau wie du sagst, wir machen morgens eine Uhrzeit aus, 8 Uhr, von mir aus 7.30 Uhr, was weiß ich, Frühstück oder Abfahrt, dann bin ich da, 7.29 Uhr, 7.30 Uhr, auch oft mal 7.33 Uhr und dann...
Wir sagen 8 Uhr Frühstück, 8.30 Uhr Abfahrt, Dennis kommt um 8.29 Uhr zum Frühstück und ist dann genau eine Minute später zur Abfahrt auch bereit.
Ja.
Also das muss man sagen.
Weißt du, was ich mir überlegt habe für nächstes Jahr oder falls ich GT Masters fahre oder generell? Dass ich mir einen Cup, also so einen Kaffeebecher to go hole.
Okay.
Also mitnehme und dann im Prinzip, weil ich trinke auch sehr gerne Cappuccino und Kaffee, dass, wenn ich wieder zu spät bin, ich dann den Kaffee da reinnehmen kann und den dann mit zur Strecke nehmen kann. Im Prinzip, wie man in so Filmen sieht, wenn der Büro
ins Office kommt
mit seinem Kaffeebecher.
Ja, okay. Aber dann kannst du halt nichts essen.
Ja, aber das konnte ich ja eh schon nicht.
Müsli oder so hast du schon manchmal noch ganz schnell.
Müsli habe ich ja schon mal in die 20 Sekunden reingedrückt, ja.
Das schon. Ja. Bisschen Gewicht. Okay, das war die erste unangenehme Frage. Die zweite unangenehme Frage ist, die ist eigentlich gar nicht unangenehm.
Bitte
wieso nicht. Hörst du morgens vom Rennen so laut Musik, dass die Ohren wegfetzen? Man muss dazu wissen, Kimi und ich halten uns die Ohren zu und Dennis macht immer nur lauter.
Ja. Also es ist mir nicht unangenehm, wie du sagst. Da stehe ich zu. Ich liebe Musik. Also für mich gefühlt muss immer Musik laufen, auch zu Hause. Morgens, wenn man aufwacht, dann ein bisschen ruhiger. Mittags, abends gerne auch mal ein bisschen, weiß nicht, fetziger. Hm. Und eben vorm Qualifying, vorm Rennen, morgens, wenn es zur Strecke geht, halt schon mal volle Pulle, ja. Vor allem vor meinem Qualifying. Vor meinem Qualifying, wenn es da zur Strecke geht, höre ich immer ein Lied. Und
das hypt dich schon so sehr. Also finde ich schon, ne, wenn man dich so beobachtet, dass du dann wirklich richtig wach wirst, mitsingst und dann auch aus dem Auto steigst und echt selbstbewusst bist.
Also, ist wirklich so. Also auf der einen Seite komme ich zum Frühstück wieder nächste Lappen, sage ich jetzt mal so. Eben ganz anders steige ich aus dem Auto aus, wenn ich die 5 Kilometer, 5 oder 10 Minuten zur Rennstrecke gefahren bin, mit voller Pulle Musik, die ich feiere. Und bin dann schon viel motivierter.
Das stimmt. Und man muss dazu sagen, Kimi ist, glaube ich, halt, der nicht so laut Musik hört und morgens halt dann eben ein oder ein anderes Getränk trinkt.
Ein Red Bull zieht er sich immer rein.
Genau, hat er sogar, also an alle Fans, hat so eine ganz bestimmte Marke, die er liebt. Ich glaube, das ist Blaubeere. Irgendwas dunkelblaues. Aber das trinkt er sehr, sehr gerne.
Er zieht sich gerne Red Bull rein.
Genau. Ja, dann jetzt kommen schöne Fragen. Wie war der Kimi als Teamkollege für dich?
Das ist jetzt nicht mehr von Kimi
Doch, das ist alles von Kimi. Doch, ist von Kimi.
Oh, nee, also für mich hat es mega viel Spaß gemacht. Kimi hätte ich mit aufs Auto nehmen sollen, vorhin beim 24er.
Können wir noch machen. Ersatzfahrer.
Verstappen ist raus, Kimi ist drin.
Können wir das machen? Also ich als Verstappen-Fan sage nein, weil kann man jetzt nicht vergleichen.
Ah, und stopp, noch eine Änderung. Wir sind ja beim Carry-Podcast. Mies ist raus, Carry ist drin. Also jetzt habe ich's.
Ja, du kannst auch Leute in die Loge setzen.
Nee, jetzt habe ich's. Marshall, Niederhauser, Schreiner, Schramm.
Okay, passt. Und welche Rennstrecke? Welches 24er? Dubai, Nordschleife oder?
Nordschleife, ich meine, du kennst Carry besser. Ich glaube, Nordschleife mag sie sehr gerne, deswegen.
Ich glaube, es ist ihre Lieblingsstrecke, ja.
Ja, deswegen nehmen wir die. Okay. Ursprüngliche Frage war, wie war Kimi als Teamkollege? Mega cool. Hab das ja sehr genossen mit ihm, war super witzig. Auch Kimi ist ein ganz eigener Charakter. Neben seinem Humor muss man erstmal verstehen, aber wenn man ihn versteht, ist er sehr, sehr witzig und auch ein bisschen trocken. Und auch, ich denke auch vom Erfolg her war es ein gutes Jahr. Wir hatten einen Podiumsplatz. die ein oder anderen Rennen waren wir auf dem Weg zum Podium. Es hat ein bisschen das Pech gefehlt ab und zu. Und von daher, ja, würde mich freuen, wenn sich ja irgendwie unsere Wege mal wieder kreuzen.
Es gibt eine witzige Story zu Kimi. Red Bull Ring, ich glaube, es war samstags oder sonntags, weiß ich nicht, aber am Renntag sind halt die Parkplätze. Es gibt halt so bestimmte Parkplätze und ein Parkplatz ist, glaube ich, PA. Das ist, sage ich mal, der beste Parkplatz, um nah am Fahrerlager zu parken. Und da fährt der Kimi eine Karte.
Ah, ja, das ist gut. Das ist gut.
Und ich glaube, Mirko war vor uns, ne?
Mirko Bortolotti, genau.
Genau, Mirko Bortolotti war vor uns.
Nein, erstmal waren wir ganz vorne, stopp. Erstmal waren wir ganz vorne.
Stimmt, erzähl du.
Okay. Die Ordner am Red Bull Ring haben ihren Job eben sehr ernst genommen, wie sie es auch gehört, haben die Leute, die kein gültiges Ticket haben, zurückgeschickt. Glaube ich, wir hatten kein gültiges Ticket.
Nee, wir hatten ein gültiges Ticket. Die haben gesagt,
aber die Parkplätze waren voll. Stimmt, die Parkplätze waren voll, so rum war es.
Genau.
Fahren hin, er meint, nee, stopp, ihr kommt nicht ins Fahrerlager, packt hier gefühlt in Wien, könnt ihr den Weg von Wien nach Red Bull Ring selber laufen. Ja, wir haben uns schon aufgeregt, boah, was soll denn das, gar keinen Bock jetzt da groß zu gehen. Im Endeffekt akzeptiert, okay, drehen wir um. Dann, als hinter uns stand Mirko Bortolotti mit seinem Auto, Fenster runtergelassen, fährt durch. Dann mal Kimi am Limiter.
Also man muss dazu sagen, Dennis und ich haben nur gesagt so, ey, guck mal, Mirko fährt durch. Kimi dreht in diesem Moment das Lenkrad genau in die andere Richtung, fährt wieder zu diesem Ordner und wirklich, ich habe den Kimi noch nie so sauer erlebt.
Ja, wirklich. Also Kimi war da so unglaublich sauer. So, ja, warum hat der jetzt irgendwie Sonderrechte oder was weiß ich?
Genau. Und der Ordner hatte einfach gar keinen Bock mit uns zu diskutieren und hat dann nur so gesagt, so, ja, komm, fahrt hoch, wenn ihr einen Parkplatz bekommen habt, der Glück, aber werdet ihr nicht bekommen.
Also weil ich es im Kopf habe, der Ordner konnte mit uns gar nicht diskutieren, weil bevor der ein Wort gesagt hat, sind wir schon einfach weitergefahren.
Also, ja, das ist...
Nicht gegen den guten Herrn, weil der hat einfach nur seinen Job gemacht, aber ja. Hat dann Kimi auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, oder es gibt auch eine witzige Story von uns drei. Das war von mir und Kimi alleine. Das war am Hockenheimring. Da gibt es halt eben auch so zwei Ordner, die hintereinander stehen. Ich glaube, der erste Ordner war ein Mann, der zweite Ordner war eine Dame. Und,
das habe ich doch gemacht, oder?
Ja, genau. Wir haben es am ersten Tag mit dir gemacht. Das hat auch funktioniert. Und beim zweiten Tag war ich mit Kimi alleine, weil du nachkamst. Mhm. Und dann wollten wir den gleichen Trick anwenden, dass wir gesagt haben, hey, ja, die Dame hinten hat uns einen Parkplatz freigehalten. Und dann sagt der Mann eiskalt, ja, die Dame heißt, ich sag jetzt irgendeinen Namen, Ursula, das ist meine Frau. Und das glaube ich nicht. Und wir beide haben uns so geschämt, dass wir diesen Trick angewandt haben und es hat so gar nicht funktioniert.
Ja, musst ein bisschen dreister sein. Ja, am Hockenheimring an dem Wochenende hat Dreistigkeit gesiegt. Ich habe immer wieder gefühlt, waren da alle 300 Meter ein Ordner, der dich hier parken wollte an seinem Standort und ich habe halt gesagt, immer richtig dreist, nee, ich kenne den Andi da hinten, sag ich jetzt mal, der hat gesagt, ich soll zu ihm kommen und der immer an der Stelle meint, na gut, komm durch. Das gleiche habe ich zu ihm gesagt, du, der eine hat mich gerade weitergeschickt zu dir und immer weiter. Im Endeffekt bin ich gefühlt in der Boxengasse in Turn 1 gestanden in Hockenheim und hatte Fußweg 20 Meter.
ja. Also bitte nicht nachmachen, aber es sind natürlich so kleine lustige Geschichten, die ja so zum Teamcooling auch dann irgendwie verbindet, ne?
Also, genau, also sowas schweißt zusammen. Storys.
Genau.
Sowas.
Ja, dann hat er noch eine weitere Frage, gibt ein paar. Mhm. Hat dir das Jahr 2021 mit Kimi, also mit ihm, bei Rotronic Racing Spaß gemacht?
Ich denke, das habe ich mit der Frage vorher beantwortet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also 10 von 10.
Ja, genau. Also es fand's Kimi einen sehr, sehr angenehmen Teamkollegen. Wie gesagt, Humor und auch sportlich war es erfolgreich. Von daher, ja, kann ich nichts sagen.
Du sagtest eben schon, Red Bull Ring hast du schon angesprochen. Kimi hat gefragt, schönstes und schrecklichstes Rennwochenende im letzten Jahr. Darf ich raten? Mhm. Schönstes Red Bull Ring, weil da hast du ja einen Rekord. Oder halt eben Geschichte geschrieben mit Audi, erste Pole.
Ja.
Und schrecklichstes, glaube ich, war schon Nürburgring. Einmal Unfall, Schwesterauto, was euch vielleicht in dem Moment nicht so krass belastet hat, weil ihr euch konzentriert habt. Mhm. Aber ja, Junior-Meisterschaft eventuell.
Mhm. Ja, jetzt wo du sagst, Nürburgring hatte ich gar nicht so im Kopf, aber zum einen der Unfall von Pierre war echt ein bitterer Moment. Auch tat mir unglaublich leid für ihn.
Ja.
und eben, dass wir da die Juniormeisterschaft jetzt nicht ganz gewonnen hatten, aber im Endeffekt musst du auch die ganze Saison sehen. Und von daher, wenn ich jetzt nur das Sportliche mitnehme, war für mich, gefühlt war es am Lausitzring, ein kleiner Tiefpunkt, weil einfach wir uns gut vorbereiten wollten mit 2 Testtagen und wir haben einfach nie wirklich zu der Stärke hingefunden, dass wir sagen, wir fahren jetzt um den Sieg mit oder ums Podium mit. Und es war einfach so ein kleiner Dämpfer, wenn du jedes Mal rausfährst und merkst, uns fehlt jetzt hier gerade ein bisschen Zeit. Wir sind zu langsam. Und genau, von daher würde ich eher sagen, dass das sogar ein bisschen frustrierender war. Und zudem ich am ersten Rennen keinen guten Renntag hatte und ich ein paar Fehler gemacht habe.
Ja. Dann letzte Frage, und die finde ich echt sehr cool. Mhm. Zukunft? Fragezeichen. Gerne nochmal mit Kimi. Und wenn, welche Verbesserungen hättet ihr? Also, welche Verbesserung hättest du gerne, dass sie das dann besser macht? Also, auf jeden Fall würdest du nochmal gerne mit Kimi fahren,
ja,
oder?
Genau. Das sehr gerne. Ich war schon einen Schritt weiter. wenn ich mit Kimi fahren sollte, was für Verbesserungswünsche?
Ich würde sagen, fangen wir mal bei dir an. Hättest du eine Verbesserung, wo du sagst, okay, das hätte ich gerne für nächstes Jahr oder für das kommende Jahr, was du besser machst?
Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, also gefühlt kannst du das. Ich sehe immer an mir den Fehler oft. Also, das ist so eine kleine Schwäche oder ja, einfach so ein kleines Manko an mir. Ich bin sehr selbstkritisch, was das angeht. Trotzdem sehe ich das Große und Ganze, und für mich ist, waren wir dieses Jahr, trotzdem, ich meine, es war ein gutes Jahr, aber wir haben trotzdem andere Ambitionen. Wir wollen öfters um den Sieg fahren. Ich denke, das war bei Kimi sowohl auch mir und auch dem Team deren Anspruch. Und für mich war die Vorbereitungsphase nicht optimal. Für mich hat der ein oder andere Testtag eventuell gefehlt, um eben 100% aussortiert ins erste Rennen zu gehen. Genau, und für mich ist das schon fast ein ausschlaggebender Punkt. Wenn du aussortierter bist und mehr aussortiert bist bis zum ersten Rennen, dann geht alles ein bisschen einfacher von der Hand. Ja. Und alles andere ergibt sich dann, meiner Meinung nach.
Also wäre jetzt im Endeffekt eine kleine Verbesserung, eventuell, wenn das überhaupt so wäre, mehr Testtage beziehungsweise einfach mehr Zeit im Auto.
Genau. Über das Jahr hinweg hatten wir viele Testtage. Also wir hatten den einen oder anderen Testtag mitten im Jahr. Aber ich glaube, dass die Tage vor der Saison wertvoller sind. Und ansonsten natürlich, wie ich gesagt habe, ich denke, da spreche ich für Kimi sowohl auch mich. Einfach selbstkritisch sein, wenn man selber nicht eine perfekte Runde oder Leistung erwischt hat. Sagen, okay, da geht mehr, da sollte mehr gehen. Sage ich von mir, sowohl auch von Kimi, denke ich.
Ja, krass. Finde ich wirklich sehr, sehr gut, wie du das alles siehst. Sehr erwachsen.
Ich bin jetzt Audi-Sportfahrer, ich muss jetzt erwachsen sein.
Ist das so? Steht sowas im Vertrag?
Bitte sei erwachsen, kein Kind mehr.
Ich weiß, dass wir mal eine Frage haben. Ich muss jetzt nachgucken, von wem. Dass er mal gefragt hat, ich glaube, es war bei Maxi, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Werksfahrer und normalen Fahrer? Also wir haben jetzt alle gehört, ein Werksfahrer wird bezahlt, steht unter Vertrag beim Konzern. Der Konzern entscheidet zum größten Teil, was in dem Jahr geplant ist, wo er fährt. Ein Hobbyfahrer, ein Gentleman-Driver, bringt ja Geld mit, damit das alles finanziert wird. Bringt natürlich, du musst es so antworten, musst natürlich nicht jetzt auf einen Vertrag eingehen, bringt ein Werksfahrer auch Geld mit vom Konzern oder andere Sachen wie Teile, was auch immer?
Also bisher ist es so, dass wenn man im Prinzip, was ein Werksfahrer mitbringt zum Team, ist eben eine Art Teilepaket, um das Team eben in finanzieller Hinsicht zu unterstützen, dass sie diesen Werksfahrer bei sich fahren lassen. Und das kommt eben vom Konzern oder von dem Hersteller dann in dem Fall. Ja. Hat jetzt aber recht wenig mit der ursprünglichen Frage zu tun, was der Unterschied ist zwischen einem.
Ja, also die Frage war jetzt zum Beispiel, bringt ein Werksfahrer auch Geld mit, muss ein Werksfahrer sich Sponsoren suchen oder bringt Audi oder Porsche oder wer auch immer das Geld mit, wo die Unterschiede zwischen den zwei sind, weil ein Gentleman-Driver bringt Geld mit, das wissen wir alle.
Ja, ich denke, im Endeffekt, die Sache ist natürlich, die Frage ist super schwer zu beantworten, weil jedes Team ist erstmal finanziell anders aufgestellt auch mit anderen Sponsoren aufgestellt, hat eine andere Beziehung zu einem Hersteller und deshalb ist es schwierig, da das konkret zu sagen, aber grundsätzlich in den meisten Fällen eben bringt ein Werksfahrer oder ein Customer-Fahrer ein Teilepaket mit, um das Team in der Hinsicht finanziell zu unterstützen. Genau.
Okay, nice. Ja, da haben wir die Fragen von den zwei von deinen Kumpels erledigt, abgehakt. Ich hoffe, es war angenehm und nicht ganz unangenehm.
Nö, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen.
Ich habe dir noch extra gesagt, bitte macht keine doofen Fragen, sondern Fragen, die man beantworten kann. Ja, das Letzte, was ich dich fragen wollte, was sind deine Pläne für die nächsten 2 Wochen? Kannst du schon ungefähr sagen, wann man bei dir auf Instagram was erfährt, was du so machst?
Genau, also bisher ist noch alles am Plan, aber ich denke, dass man im Laufe vom Januar mehr über mich erfährt und wo die Reise hingeht. Sieht alles recht gut aus, muss ich sagen. Und ich hoffe auch, dass ich Anfang Februar das allererste Mal wieder im Auto sitzen werde. Ich denke, spätestens da wissen dann eh alle, wo die Reise hingeht. Aber ich freue mich schon.
Okay, nice. Freut mich. Vielen, vielen Dank, Dennis. Vielen Dank für deine Zeit, dass Kein du so Problem. Kurzfristig eingesprungen bist.
Ich hoffe, es war einigermaßen spannend für die Leute, die zugehört haben. Ja.
Ich glaube schon, du hast ziemlich aus dem Nähkästchen gesprochen und vor allem einfach mal generell so über die Kartzeit. Mhm. Ich finde ja persönlich Motorsport, das Beste am Motorsport ist Formel 1 und Formel 2. Und danach kommt eigentlich schon fast Kart.
Danke übrigens, dass du den GT3-Sport so verfolgst. Ich wollte mich nochmal groß bei dir bedanken, Marc.
Sehr, sehr gerne. Ich finde deinen Job echt cool. Nein, auf jeden Fall, GT3-Sport ist auch cool, aber ich finde so Kart ist schon ultra. Also so ein Rennen von Kart zu rennen, also kann ich nur immer empfehlen, Kartrennen zu gucken, ist echt cool. Mhm. Vielen, vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Dir genieß auch. Genieß die Zeit und bleib gesund. Jo. Und dann hören wir uns und sehen uns demnächst.
Wünsche ich allen Zuhörern auch und wir hören uns, Marc.
Dankeschön.
Hau rein.
Ciao, ciao.